Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Stellt euch vor, ihr gewinnt im Fußball nahezu alles. Alles, was es zu gewinnen gibt, von deutschen Meisterschaften bis hin zum Pokal, von der Europameisterschaft bis hin zum Olympiasieg. Und dann, nach einem Jahr, in dem irgendwie alles richtig mies läuft, bekommst du so eine große Aufmerksamkeit wie nie zuvor. Hallo zusammen und hallo Almut Schuld.
Hallo.
War dir das jetzt zu überspitzt?
Weiß nicht. Also, nö, weiß ich, ist nicht mein Ding, das einzuschätzen, wie das mit Aufmerksamkeit und so ist. Ich bin immer ich selber und mache das, worauf ich Lust habe.
Also der Podcast heißt ja Media and Sports. Wenn denn nicht das Expertentum gewesen wäre, dann hätten wir jetzt ja auch gar keinen Grund, miteinander zu plaudern. Das meinte ich natürlich damit, dass du bei der Europameisterschaft von allen abgefeiert worden bist.
Das ist sehr schön, dass die Leute es gut fanden, was ich da gemacht habe.
Warum war es denn so gut?
Das muss man vielleicht noch andere fragen, aber ich glaube, weil ich lustig, authentisch und eventuell auch fußballkompetent war.
Ach, so ein ganz bisschen Fußball. Natürlich, nein, du warst sehr authentisch und du hast es einfach auch wunderbar erklärt und hast allen alles mitgenommen. Hat dich das überrascht, wie großartig du angenommen worden bist?
Es hat mich schon überrascht in den Medienanfragen, wie die Fragen gestellt wurden. Ich bin ja nicht auf den sozialen Netzwerken aktiv, deswegen habe ich so direkte Rückmeldungen nur von Freunden, Familie und so weiter bekommen und die ja kennen mich, wie ich bin. Deswegen fanden sie es gut, dass ich mich in dieser Situation nicht verstellt habe. Und so war es doch unerwartet gut, was ich auch reflektiert bekommen habe von meinen sogenannten Vorgesetzten bei der ARD, weil wir im Vorfeld natürlich auch die Angst hatten, dass ich aufgrund meines Geschlechts, dass ich weiblich bin und über den Männerfußball spreche, etwas von Grund auf zerrissen werde.
Ja, aber sind die Zeiten nicht vorbei, dass das Mann, also Frau, zerrissen wird, nur weil sie eine Frau ist und sich über Männerfußball redet? Müssen wir echt noch drüber sprechen?
Müssen wir, definitiv. Also das Vorurteil begegnet mir noch sehr oft und das begegnet auch vielen, vielen anderen Frauen im Fußball noch sehr oft. Ich meine, wir haben immer noch die Diskussion, könnte überhaupt eine Frau den Verband leiten oder könnte eine Frau einen Bundesliga-Männerverein leiten? Ist da überhaupt jemand in der Geschäftsführung, im Aufsichtsrat oder im Vorstand, wie auch immer drin? Also das ist schon ungewöhnlich bis jetzt noch und es gibt viele Männer, auch gerade auf der Führungsetage, die damit noch ein Problem haben und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren natürlich verbessern.
Aber ich habe immer gesagt, solange ein Mann, zum Beispiel ich ja auch eine Zeit lang Frauenfußball kommentieren kann, darf auch andersrum eine Frau Männerfußball kommentieren.
Ja, das ist ja das ganz große Ding, was normalerweise nicht so gesehen wird. Wenn ich mich daran zurückerinnere, dass der Frauenfußball sehr lange verboten war und dann, als dann das Fußballspielen für Frauen erlaubt wurde, sich hauptsächlich die Medienlandschaft in der meist männlichen Position sehr über den Frauenfußball lustig gemacht hat. Und da war dann die Ausgangslage, dass Frauen, weil sie ja von denen dargestellt, keine Ahnung vom Fußball hatten und auch kein Fußball spielen konnten, sich nicht das Urteil über den Fußball der männlichen Seite ja erlauben darf.
Nun müssen wir aber auch zugeben, also als ich mein erstes Frauenfußballspiel gemacht habe, das ist lange, lange her, 89, da war der Frauenfußball auch noch komplett ein anderer.
Naja, den Fußball für Männer, den gibt's einfach schon viel, viel länger. Also die Geschichte ist da, wenn man 100 Jahre Zeit hat für eine Entwicklung, dann ist man auf einem ganz anderen Standpunkt, als wenn man erst 50 Jahre Zeit hat. Und das ist etwas, was die Frauen aufholen müssen und was wir bis jetzt in einer, denke ich, sehr kurzen Zeit geschafft haben. Und man hat ja auch diese ganzen trainingswissenschaftlichen Voraussetzungen, die auch natürlich durch den Männerfußball sind, die wir jetzt schneller umsetzen können. Das heißt, wir müssen uns nicht alles klein erarbeiten, sondern wir können schon von den Strukturen, von den Erfahrungen profitieren. Aber natürlich muss man auch in dem Fußball für Frauen seine eigenen Erfahrungen machen, weil wir anders trainiert werden als Männer. Wir sind anders körperlich gebaut, wir haben ein anderes Hormonsystem, einen Zyklus, und da fehlt es sogar in dieser Spitze, um die beste Leistung rauszuholen und um die beste Entwicklung in einer kurzen Zeit zu schaffen, da fehlt es sogar noch an Know-how.
Immer noch. Und auch bei den großen Vereinen, also du bist ja nun bei einem der großen Frauenfußballvereine.
Ja, hängt vor allem damit zusammen, dass in der Trainingswissenschaft, in der Sportwissenschaft fast nie Studien mit Frauen gemacht wurden, sondern alle Studien so in den letzten 20, 30 Jahren haben eher auf männlichen Probanden gefußt, weil man sie besser vergleichen konnte durch ihren nahezu täglich gleichen Hormonstatus. Und bei Frauen müsste man dann erstmal welche finden, die zur gleichen Zeit im gleichen Zyklus sind, müsste sie einzeln überwachen, wahrscheinlich noch ihren Hormonstatus tatsächlich messen, und man müsste auch darauf achten, dass sie nicht von irgendwelchen Verhütungsmitteln abhängig sind, weil die das Hormonsystem auch noch beeinflussen, um dann überhaupt zu wissen, wie sich körperliche Anstrengung auf Muskeln, auf das ganze körperliche System auswirkt. Und da sind wir jetzt ja erst dran in der Sportwissenschaft, diese Lücke aufzufüllen. Und das ist auch in sehr, also in den ganzen anderen Sportarten sehr, sehr interessant.
Kann man das denn überhaupt vergleichen, oder?
Es sind auf der einen Seite zwei verschiedene Welten, weil es von Männern und von Frauen ausgeübt wird, aber auf der anderen Seite ist es die gleiche Sportart. Also man würde ja auch nicht in der Leichtathletik sagen, ein Mann läuft gegen eine Frau auf den 100 Metern, weil eine Frau niemals das schaffen würde. Aber von der Herangehensweise, was trainiert wird, ist es schon ähnlich. Also das kann man übereinander legen. Also die könnten zum großen Teil auch zusammen trainieren.
Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass bei Männern ist ja mittlerweile auch so, dass vieles auf individuelles Training ist. Muss es bei Frauen dann nicht noch individualisierter sein?
Ja, müsste es eigentlich, weil es schon in die Richtung geht, dass man ja die Hypothese aufstellt, dass man in bestimmten Teilen, also Zeiten seines Zykluses zum Beispiel verletzungsanfälliger ist, dass man in bestimmten Zeiten einen besseren Effekt von Krafttraining und so weiter hat. Von daher müsste der Plan individueller sein, um die beste Leistung rauszuholen. Bei Männern kann man es tatsächlich ja mehr auf die komplette Mannschaft ummünzen und sagen, ihr macht alle zu der gleichen Zeit das Gleiche und passt es auf die Periodisierung vom Spielplan an. Naja, müsste so sein beim Frauenfußball. Aber ich bin gespannt, wann das kommt. Vielleicht spiele ich dann ja auch gar nicht mehr.
Wie soll das rein praktisch gehen?
Naja, das ist schon schwierig. Vielleicht würde es mit einem größeren Kader besser werden, dass man tatsächlich danach guckt, ist es heute jetzt eine gute Idee, ist die gerade auf ihrem höchsten Leistungsstand, um sie fürs Spiel aufzustellen. Auf der anderen Seite will man selber als Sportler jedes Mal beim Spiel dabei sein, am liebsten von Anfang an, und das wäre irgendwie auch ein komisches Gefühl, selbst für mich zu sagen, ja, heute bin ich raus, weil ich in einer blöden Phase, in einer verletzungsanfälligen Phase von meinem Zyklus bin. Also das wäre für mich auch ein Argument, was ich schwer akzeptiere. Kann, aber vielleicht ist es irgendwann normal. Und es wäre, ja, es ist auch ein komisches Denken, dass das einen Trainer an der Aufstellung limitiert. Aber vielleicht hilft es auch.
Aber hast du das noch nie gemacht, dass du so ehrlich warst und gesagt hast, Mensch, pass mal auf, heute ist nicht, weil das und das?
Also das ist schon vorgekommen, aber jetzt noch nicht wegen irgendwie meines Zykluses. Also es ist schon passiert, dass ich auch beim Abschlusstraining gemerkt habe, es geht einfach nicht, es macht keinen Sinn wegen einer Verletzung, wegen irgendwelchen Problemen, dass man sagte, nee, ich kann tatsächlich nicht spielen, es ist nicht möglich. Und so ehrlich muss man dazu sich selber sein, das ist aber auch ein Prozess, den man lernt. Und man muss dazu auch noch sagen, dass die letzten 10 Jahre und die letzten 15 Jahre auch, in denen ich so in dem Leistungssportbereich beim Fußball drin bin, hat sich viel getan. Also bei meinem letzten Verein, bei Bad Neuenahr, genauso wie vorher auch zum Beispiel bei Magdeburg FFC, da hatten wir keine so richtige zweite Torhüterin. Also da hätte der Trainer dann auch gesagt, kannst du nicht mit deinem Schnupfen vielleicht auch spielen, ohne despektierlich zu sein gegenüber der anderen Torhüterin. Und jetzt hat man halt schon eine viel höhere Leistungsdichte, wo man sagt, selbst wenn einem 5% fehlen, ist dann die andere mit 100% besser. Und das musste sich auch erstmal aufbauen. Man musste diese Leistungsdichte haben, die bei den Männern noch viel, viel enger ist. Bei den Männern ist es so, dass es auch die größten Talente aus der U15 oder auch aus der U17 teilweise gar nicht hoch in die Bundesliga schaffen, weil andere Faktoren mit reinfließen. Das hat viel mit Förderung zu tun von den Trainern. Mag der Trainer mich in einem bestimmten Status, wo ich spielen müsste, oder mag er mich nicht? Fördert er mich, habe ich in dem Moment einen guten Physiotherapeuten oder einen guten Athletiktrainer, der mir hilft, an meinen Schwächen zu arbeiten, der mich genau in dem richtigen Moment, wo ich da sein müsste, weil sich jemand anders verletzt hat, fit bin. Und genau durch dieses Glück, dass vielleicht jemand anders verletzt ist und man überhaupt die Chance kriegt zu spielen, kann man sich auch reinspielen in den Kader, in die erste Elf. Und diese ganzen Faktoren sind im Frauenfußball noch nicht ganz so groß. Meistens jemand, der Qualität hat und der sehr viel Fleiß an den Tag legt, schafft es nach oben, und das ist bei den Männern leider nicht mehr ganz so ausgeprägt.
Ach, da haben wir jetzt bei Books and Sports öfter schon drüber gesprochen, im Sommer-Special mit Ronny Renk. Das heißt aber auch, wir können jetzt sagen, Mensch, Mädels, wenn ihr Fußball spielen wollt, wenn ihr Fußball spielen könnt, dann steht eurer großen Karriere nichts im Weg.
Man kann das schon so sagen, aber es ist auch ein bisschen einfach. Also es hat zum einen selber auch mit Glück zu tun, dass man verletzungsfrei bleibt zu den richtigen Zeiten und dass man genauso auf die richtigen Förderer trifft. Es kann passieren, dass man ja vielleicht in einem Alter, wo man sich noch nicht auf den Fußball festgelegt hat, einen schlechten Trainer hat, bei dem das Training keinen Spaß macht, oder auch eine schlechte Mannschaft hat, wo das Gefüge einfach nicht stimmt, und dann die nächste Mannschaft von der Fahrzeit und von der Logistik so weit weg wäre, dass man es nicht realisieren kann, egal wie viel Enthusiasmus man da reinlegt. Also es hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, dass alles passen muss. Aber wenn man genau ja diese Probleme angeht und auch sehr, sehr viel Mut und Willen zeigt, würde ich sagen, schafft man das. Ja.
Wie oft muss ich dann als junges Mädchen schon trainieren, oder auf wie viel muss ich verzichten?
Naja, Verzicht heißt ja immer was, dass man ja etwas weggibt und vielleicht da nicht unbedingt was Gutes für erntet. Aber ich finde immer dieses Wort, man muss etwas eintauschen, sagen wir mal, als junges Mädchen. Man hat ja dann diese Vorteile, die andere nicht haben, die dann vielleicht auf den Geburtstag der Oma sind, wo man selber nicht hin kann. Aber dafür bin ich dann bei einem internationalen Turnier gewesen, oder ich war in einem anderen Land, ich war unterwegs, habe um eine Medaille gespielt. Das sind dann die Geschichten, die ich erzählen kann, die dann vielleicht nicht so normal sind, wenn man zu Hause ist und Familiengeburtstage oder auch Partys oder in der Schule irgendwie alles mitmachen kann oder sich für andere Dinge engagiert. Und das habe ich natürlich eingetauscht. Und Trainingseinheiten ist auch komplett unterschiedlich. Es gibt Mädels, sagen wir mal, mit 15, wo ein sehr entscheidendes Alter ist, weil man da schon als Mädel oft ausgewachsen ist und sich dann so in die Richtung stellt, will man das alles oder will man es nicht. Dass welche, ja, 3 bis 5 Mal die Woche trainieren, manche trainieren vielleicht nur 2 Mal, manche trainieren 5 bis 7 Mal. Sehr unterschiedlich, wo man steht. Und es kann mit Eigenmotivation, auch mit weniger Trainingseinheiten in der Mannschaft klappen. Dann macht man vielleicht sein Stabilisation, Mobilisationstraining, Fitnesstraining zu Hause alleine, und das bringt einem dann auch sehr, sehr viel. Und vielleicht macht man auch eine andere Sportart nebenbei. Ist ja auch nicht so, dass ich nur Fußball gespielt habe. Ich habe auch so verrückte Sachen wie Luftpistole schießen gemacht. Also es bringt einem alles irgendwie weiter. Und man muss für sich selber das Gefühl haben, ich entwickle mich jede Woche, und ich entwickle mich so in dem Maße, dass ich in meiner Mannschaft die Beste bin oder nahezu die Beste bin, weil das immer ein gutes Augenmaß ist. Und es gibt genug Auswahlmannschaften, die mich gerne haben möchten. Und wenn ich dann zur Auswahl komme, dann bin ich nicht schlechter als die anderen, sondern auch eher eine der Besten. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, dann muss man deutlich mehr tun.
Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Zuerst wollte ich sagen, Mensch, ist ja manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht zu jeder Familienfeier kann. Aber jetzt, die Luftpistole ist jetzt gerade mal hängen geblieben. Da wäre ja auch, wir haben ja eben schon über das Expertentum gesprochen. Wärst du jetzt auch da bereit gewesen, bei den Olympischen Spielen irgendwelche Schießwettbewerbe zu kommentieren?
Kommt ganz drauf an, welche Schießwettbewerbe. Es gibt ja in dieser Sportart auch eine riesengroße Bandbreite, von der man das nicht denkt. Und wenn das jetzt tatsächlich so die Luftpistole über 10 Meter ist oder auch das Luftgewehr über 10 Meter, vielleicht noch die Sportpistole oder so, dann könnte ich auch was dazu sagen. Könnte man sich sicher auch in die anderen Wettbewerbe noch ein bisschen hineinversetzen, wenn man es selber mal gemacht hat. Aber ich habe auch nicht auf dem olympischen Niveau geschossen. Also ich bin mal zu Landesmeisterschaften gefahren, da war ich schon ganz stolz drauf. Aber das, ja, es ist immer interessant, neue Sportarten kennenzulernen. Auch im Studium hatte ich das Glück, zum Beispiel Bahnradfahren gemacht zu haben. Das war auch eine richtig coole Erfahrung und wenn ich die Gelegenheit habe, würde ich das auch sehr gerne nochmal wieder machen. Und ja, deswegen liebe ich es auch, Olympia zu schauen, weil es diese ganzen Sportarten, die man irgendwie mal ausprobiert hat, in der höchsten Leistungsdichte auf der Welt gibt. Und das ist so spannend und so schön.
Schießt du denn noch?
Selten, aber dadurch, dass ich auch Mitglied im Schützenverein bin bei mir zu Hause, kommt es schon mal vor, dass ich vielleicht einmal im Jahr um den Pokal mitschieße, um die Wanderpokale. Es kann auch mal sein, dass ich vielleicht mal zu einem Üben gehe. Also ich hätte immer noch das Anrecht darauf, zum Üben zu gehen, zum Schießtraining, aber das schaffe ich meistens nicht.
Das heißt, auch da ist es dann schon wieder nicht wie bei vielen anderen, sondern auf dem Rummel oder auf der Kirmes, wie wir sagen, da steht der Mann daneben und Frau Schuld schießt den Teddybär oder die rote Rose.
Mein Mann kann auch schießen, er ist auch im Schützenverein und ist auch gar nicht so schlecht. Aber ja, ich würde dann mitschießen, definitiv. Ich mache auch immer so die Scherze dann mit, wenn die Männer sich an der Schießbude messen, dann bin ich auch immer gerne dabei. Macht mir Spaß.
Ach ja, aber ihr habt euch nicht an der Schießbude jetzt kennengelernt.
Nee, haben wir nicht, tatsächlich beim Fußball.
Wollte jetzt auch wieder nochmal zurück auf die Mädchen, oder wir wissen ja auch, dass im Jugendfußball tatsächlich mittlerweile auch schon, zumindest bei den Jungen, zur Motivation Geld dazu kommt, oftmals. Oftmals hört man dann auch Summen, wo du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Spielt das im Mädchenfußball oder im älteren Mädchenfußball auch schon irgendwo eine Rolle?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Da ist man oft froh, wenn man das Fahrgeld vielleicht wieder raus hat. Das ist manchmal für die Eltern ein Faktor, ob sie zu einem Auswahltraining fahren oder regelmäßig fahren, ob sie das Geld wiederkriegen von den Verbänden. Aber ansonsten nein. Man muss normalerweise auch seine Fußballschuhe, seine Torwarthandschuhe, seine Ausrüstung im Großen und Ganzen selber bezahlen. Also da kriegen wir auch keine Sponsoren, wir haben auch keine Berater. Also meine Eltern haben auch unglaublich viel Fahrtkosten für mich übernommen, weil es erst auf der Ebene der Landesauswahl, also der Niedersachsenauswahl, tatsächlich Fahrtgeld gab und das Fahrgeld hat auch nicht mal gereicht für meine Anreise nach Basinghausen zur Sportschule. Und da bin ich meinen Eltern unglaublich dankbar, wie viel Geld die da investiert haben. Und wären meine Eltern da mit einer anderen Einstellung dran gewesen, dann hätte ich es auch aus so einem Grunde nicht geschafft. Und das ist auch, da sind wir wieder am Anfang. Also wir spielen die gleiche Sportart, die Männer und die Frauen, aber wir sind dann doch schon noch in zwei Welten.
Ich komme jetzt auch nochmal an den Anfang, weil wir ja im ersten Teil über Media reden wollten. Das Experten- oder Expertinnenhonorar bei der ARD war aber gleich.
Ich glaube nicht. Also das müsste man jetzt bei der ARD anfragen. Meine Einschätzung ist, dass ich nicht so viel bekommen habe wie meine männlichen Kollegen. Aber ja, also sagen wir mal, es würde mich wundern, wenn die das Gleiche verdient haben oder ich das Gleiche wie sie verdient haben. Habe.
Also verdient hättest du es. Dass du es nicht bekommen hast, das klären wir dann noch.
Ja, vielleicht kriege ich es ja beim nächsten Mal, falls ich das dann nochmal mache. Vielleicht muss ich das zur Bedingung machen. Ich möchte gern genauso viel verdienen wie der Herr Schweinsteiger. Aber Geld ist ja auch nicht alles. Es ist ja auch viel Erfahrung. Es hat mir auch einfach Spaß gemacht.
Aber guck mal, Schweinsteiger, das passt doch wunderbar, weil vor dem ersten Break sagt die Gästin, ist übrigens ein ganz altes, wunderbar altes Wort, also vor dem ersten Break kommt die Assoziation und ich weiß jetzt nicht, warum ich gerade von Schweinsteiger den Bogen so schnell zur Werbung bekommen habe. Deine Assoziation mit Werbung. Jetzt kommen wir aber nicht mit einem Baumarkt.
Da habe ich eigentlich immer meinen Vater im Kopf. Mein Vater hat sich früher mal bei Werbung lustig gemacht. Wir hatten nämlich keinen Fernseher und wir durften immer bei Oma und Opa durften wir dann Fernsehen gucken. Und dann hat er immer gesagt, oh, da ist Werbung, schalt mal nicht um. Ich möchte irgendwann ein Video haben, wo die ganzen, damals gab es noch Videos, keine DVDs, ich möchte gerne ein Video haben, wo die ganzen Werbemitschnitte sind hintereinander weg, weil ich das immer so lustig finde, was die Leute sich einfallen lassen und einem diese Songs immer im Gedächtnis bleiben.
Almut Schuld vermisst den olympischen Geist. Vielleicht hat der DFB da demnächst mehr Macht. Auch darüber wollen wir sprechen im dritten Teil. Wie kann denn Olympia für den deutschen Fußball gerettet werden? Oder würdest du dann sagen, kommt, dann bleibt lieber ganz weg, ehe ihr euch blamiert?
Also das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, der Männerfußball ist dann einfach nicht mehr olympisch, weil er so professionell ausgeübt wird, dass auf Olympia kein Fokus liegt, obwohl ich das würde, weil diese diese Eindrücke, diese Erfahrung, die man von so einem Turnier, auch von dem olympischen Dorf mitnimmt, die sind unbezahlbar. Die ersetzen auch keine 10 Bundesliga-Vorbereitungen oder sonst was. Das ist was ganz Besonderes und das prägt einen. Das kann ich nur jedem empfehlen, wenn man diese Chance hat, einfach dorthin zu fahren. Und das Zweite ist, dass es ja auch ein Problem der FIFA ist, weil die FIFA sagt, das olympische Turnier ist keine Pflichtabstellungsperiode. Das heißt, die Vereine sind gar nicht dazu verpflichtet. Und entweder müsste das Signal von der FIFA auskommen, um zu sagen, es ist eine Abstellungsperiode, alle müssen die Spieler, die nominiert werden, abstellen für die Verbände. Oder es muss tatsächlich eine Einigung von der DFL dann kommen, die sagen, okay, es muss abgestellt werden, wenn die Spieler gefordert werden. Und es ist ja sowieso die Frage, warum schickt man nicht die Besten? Warum schickt man nicht auch da die Nationalmannschaft hin? Da sagen wir, ja, sind aber dann 3 Turniere. Also, wir Frauen spielen es auch und irgendwie hat jedes Turnier seinen Charme. Man hat es jetzt auch an Max Kruse gesehen, der hat dafür gebrannt. Der fand es unglaublich wichtig, da hinzufahren und diese Chance zu nutzen. Und auch ein Neymar war 2016 in der Goldmannschaft von Brasilien und ich glaube, auch der wird einfach gut davon sprechen, was da gewesen ist. Und ja, man müsste von Vereinen, Verbänden und auch von den internationalen Fußball-Associations, also FIFA und UEFA, die müssen einfach mal miteinander sprechen und genau diese Olympischen Spiele kategorisieren. Wollen wir das oder wollen wir es nicht? Weil so, das ist so ein bisschen halbgar jetzt. Und es gibt Nationen, die nehmen das für voll, wie Spanien, die dann auch 6 EM-Fahrer nominiert haben. Aber das, was bei uns passiert ist im deutschen Fußball, das fand ich wirklich erschütternd.
Eher peinlich, weil ja, viel hängen geblieben ist und nicht. Hängen geblieben ist unter anderem, weil du gerade Max Kruse gesagt hast, der Heiratsantrag. Fandst du das peinlich?
Das würde ich gar nicht so einstufen. Also ich bin versucht da irgendwie empathisch zu sein. Es muss ja seiner Verlobten gefallen haben. Vielleicht wollte sie das gerne, dass das im Fernsehen passiert, dann hat er sie damit glücklich gemacht. Vielleicht war ihm das auch absolut wichtig, das über dieses Medium zu machen. Wenn mein Mann das mir so vorgeschlagen hätte, ich möchte dich heiraten, dann hätte ich über das Fernsehen gesagt, nein, danke. Dann sind wir wohl nicht die Richtigen, weil ich das übertrieben finde. Aber da muss jeder seinen eigenen Weg finden und da würde ich nie drüber urteilen, ob das gut, schlecht, peinlich oder sonst was war, sondern es geht dann um die beiden Personen, die das Leben miteinander verbringen müssen und die müssen eine Ebene finden, um sich zu verstehen und eine Grundlage zu legen, um verbunden zu bleiben.
Sie hat ja gesagt, nein, hat jetzt zum DFB gesagt, Bibiana Steinhaus, die sitzt nicht mal mehr im Kölner Keller, sondern die geht nach England. Du gehörst mit ihr zu einer Initiative, der Bibiana Steinhaus weiterhin auch angehört. Wie sehr hat dich dieser Schritt überrascht und wie traurig ist es?
Überrascht hat er mich nicht. Ich wusste das vorher. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe auch Bibiana da drin bestärkt, weil es eine tolle Chance ist. Der englische Fußballverband macht momentan sehr, sehr viel für Frauen im Fußball. Und warum soll man das nicht auch nutzen? Es ist ja auch gerade diese internationale Erfahrung, die einen oft weiterbringt und die man dann auch einbringen kann, wenn man was voranbringen möchte. Also wenn sie irgendwie doch nochmal mit dem DFB Kontakt hat, kann sie da sagen, was da anders läuft, was vielleicht auch besser läuft. Und diese Erfahrung wird Gold wert sein. Und ich sehe das gar nicht als Einschnitt für unsere Initiative, sondern eher positiv. Und ich sehe es auch positiv für den deutschen Fußball, dass sie als renommierte Schiedsrichterin international so angesehen wird, dass ihr der Job angeboten wird. Und ja, dass einfach ihr bescheinigt wird, sie ist wichtig.
Wenn du dann noch einen englischen Mann hast, dann passt das ja noch dreimal erst recht. Ich habe das jetzt richtig verstanden. Hat sie dich dann angerufen und gefragt, Mensch, was sagst du?
Nein, wir haben auch alle zusammengesessen. In dem Sinne, sie hat ja auch gefragt, wie wir dazu stehen. Und dann hat sie von jedem von uns die Meinung gehört. Aber ich persönlich finde ihre Entscheidung super. Freue mich riesig für sie.
Mich freut es auch. Bin auch sehr, sehr gespannt. Find's allerdings natürlich auch irgendwie ein bisschen schade. Wie geht denn jetzt die Fraueninitiative weiter beim DFB?
Das ist jetzt ja auch wieder die Sache mit beim DFB. Also wir sind ja gar keine,
stimmt.
Wir sind ja nicht beim DFB. Wir sind ja eine eigene Initiative, die Frauen im Fußball stärken wollen, bestärken wollen und hoffentlich auch vermehren und anders positionieren wollen und auch Leute dazu zu bringen, Frauen im Fußball mehr zu respektieren. Und diese Initiative, die arbeitet die ganze Zeit natürlich irgendwie neben unseren ganzen anderen Verpflichtungen im Alltag, neben unseren Berufen. Wir sind ja nicht hauptberuflich in der Initiative, ansonsten hätten wir vielleicht schon was ganz anderes uns vorgenommen auf der Agenda. So führen wir gerade immer vereinzelt Gespräche mit Funktionären, auch mit Vereinen, mit Verbänden, um zu helfen, Frauen zu integrieren weiter in den Fußball, auch in den professionellen Männerfußball. Und um auch unser Anliegen an die Reform auch vom Deutschen Fußballbund zu bringen. Wir möchten ja gerne, dass Frauen auch im Präsidium, genauso wie im Aufsichtsrat, in Vorständen und so weiter sind. Aber es geht bei uns nicht nur um Frauen. Also Frauen ist ein Teil, aber wir wollen ja gerne mehr Diversität haben. Wir wollen auch eine andere Altersstruktur haben. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass auf Funktionärsebene auch junge Menschen mitentscheiden, dass sich diese komplette Bandbreite des Fußballs widerspiegelt, wiederfindet. Und dafür wollen wir uns einsetzen. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir eine Opposition zum Deutschen Fußballbund sind, sondern wir sind ja alle Teil des DFB. Wir sind alle Teil des Fußballs und wir wollen eine Handreichung machen. Wir wollen sagen, wir wollen mithelfen, dass dieser Verband zukunftsfähig wird und bleibt und dass man nicht immer dieses Gefühl hat, viele schimpfen auf den DFB, sondern viele sehen zum DFB auf und loben ihn und freuen sich, wie vorbildhaft er ist. Und das hat der Verband einfach in den letzten Jahren ein bisschen verspielt, auch durch seine Steuergeschichten und seine Korruptionsverdachtsfälle in Richtung der Heim-WM 2006 und so und diese ganzen Sachen, ja, die muss man aufarbeiten und daraus muss man dann auch lernen.
Du hast ja auch mal gesagt, Mensch, das macht mich sogar traurig, weil ich ein Kind des DFB bin.
Das ist richtig, also es macht mich tatsächlich auch traurig. Ich habe früher immer aufgeschaut zum DFB und gesagt, boah, dieses Nationalmannschaftstrikot zu tragen und der DFB hat so tolle Strukturen und hat die beste Ausbildung bestimmt von Athletiktrainern, von Physiotherapeuten, von Klamotten, von Plätzen, auf denen man trainiert und so weiter. Ja, und letztlich ist es manchmal auch in die Richtung so, dass die Strukturen in Vereinen besser sind. Dabei sollte der DFB das Beste in Deutschland sein und das Beste repräsentieren. Und ich sehe trotzdem auch den DFB mit sehr viel Glanz, weil er überall vertreten ist in ganz Deutschland, weil diese Talentförderung auch funktioniert. Auch ich bin aus einem ganz kleinen Dorf gesichtet worden, habe es bis oben hingeschafft. Also das Talentsystem ist entworfen worden von dem Verband, was super ist. Und auch da gibt es aber immer noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und das möchte man ja machen. Man entwickelt sich ja sowieso jeden Tag, jede Stunde, jede Minute weiter, jeder persönlich und auch das sollte man mit einbringen. Man kann nicht einfach sagen, ja, wir haben es vor 10 Jahren schon so gemacht und das ist gut so. Nein, es gibt immer neue Möglichkeiten und Innovationen. Und der DFB versucht es zum großen Teil umzusetzen, aber es klappt noch nicht so perfekt und ich möchte einfach gern mithelfen.
An welcher Position, wenn wir jetzt sehen, dass ab 1. Januar 2022 die DFL eine neue Geschäftsführerin hat, Donata Hopfen, wann ist es denn beim DFB soweit, dass die Präsidentin Almut Schuld übernimmt?
Keine Ahnung. Also dieses Präsidentschaftsamt ist ja überhaupt nicht meine Entscheidung und es ist auch gar nicht mein Bestreben. Es geht darum, dass ich gerne dem Fußball helfen möchte und das möchten, also müssen dann auch andere wollen. Wenn jemand sagt, oder wenn die Gemeinschaft oder die meisten Menschen im Verband sagen, du kannst uns nicht helfen, dann bin ich da raus. Wenn sie sagen, du musst die und die Position bekleiden und wir wählen dich, dann kann man darüber sprechen. Dann kann man sagen, ich nehme die Wahl an oder ich nehme die Wahl nicht an. Aber man muss genauso vorgeschlagen werden. Ich hab meine Meinung und wenn ich helfen kann, dann sehr gern.
Aber muss nicht dann erst auch mal wieder, dass letztlich Fritz Keller, da wurde ja dieses Präsidentenamt so ein bisschen ja umgemodelt oder andersrum böse formuliert oder negativ formuliert, wurde beschnitten. Er hat sich damit nicht abgefunden. So muss es nicht wieder aufgewertet werden?
Ich glaube, dass es sowieso einen Fortschritt braucht in der Struktur. Also es geht ja nicht nur darum, jetzt das Präsidium genauso aufzustellen, wie es vorher war mit den Leuten, sondern man muss auch drüber nachdenken, war diese Struktur genauso gut, dass der Generalsekretär hauptamtlich ist und der Präsident nicht? Man kann ja auch an der Satzung irgendwie etwas ändern und darüber muss man sprechen und darüber muss man offen sprechen und halt auch mit einer gewissen diversitären Struktur im Bundestag und in den Meinungsführern und dann wird man sehen, ob es auch eine Umstrukturierung gibt und dann wer welchen Posten besetzt.
Muss man da nicht auch, manchmal erinnert mich der DFB dann auch so ein bisschen an die ARD oder an irgendwelche Rundfunkausschüsse bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo dann einer von denen sitzen muss, dann noch einer von denen, dann noch einer von denen und dann noch einer von denen, aber letztlich ist keiner unter 30 dabei.
Beim DFB ist es ja eher, es ist keiner unter 60 in den Entscheidungspositionen, momentan zumindest, meistens. Genau das wollen wir hier ändern, dass da alle mit am Tisch sitzen und dass es nicht heißt, ja, der ist aber schon so lange dabei, der ist so verdient, der muss es jetzt werden, sondern es geht um die Qualität, die da mitgebracht werden und um die Kompetenz. Wenn du die Kompetenz hast, diese Position einzunehmen, dann bekommst du sie, egal welchen Alters, welchen Geschlechts du bist. Und wenn du die Kompetenz nicht hast, dann ist es egal, ob du schon 50 Jahre im Verband dienst oder nicht, dann hat es halt einfach nicht gereicht, weil nur so wird sich der Fußball dann weiterentwickeln.
Brechen wir es doch mal runter jetzt. Runter auf die Landesverbände, die sind jetzt ja auch nicht alle viel, viel jünger.
Nein, das ist ja genau das Problem. In den Landes- und Regionalverbänden sitzen auch im Ehrenamt eher die Älteren, die vielleicht auch dann Zeit haben neben ihrem Beruf. Und das ist ja auch bei nicht allen Vereinen, aber bei vielen Vereinen so. Und man merkt ja, dass die Vereine, die jetzt auch regional dann aufstrebend sind, oftmals einen diversen Vorstand haben. Und so ist die Gesellschaft heutzutage, dass es um Qualität geht und nicht mehr um die Quantität von Arbeitsjahren.
Ja, oder um irgendwie irgendwo sonstigen
Proport. Oder Vitamin B.
Ja, also um's kurz zu machen, du kannst dir spätestens nach der Fußballkarriere tatsächlich eine Karriere beim Verband vorstellen, beim modernisierten Verband?
Grundsätzlich ja, aber das ist überhaupt kein Muss. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass der Fußball wieder einfach ein bisschen mehr Fußball wird und ein bisschen von dem mehr hat, was wir uns alle wünschen, dass er einfach fair ist, dass er nah ist, dass man Spaß hat und Freude hat zusammen, dass das im Vordergrund steht und nicht darum, wie viel Geld wer verdient, wo welches Turnier hingeht, wer welcher Spieler wo sein muss, sondern dass es so eine Gemeinschaft ist, so ein bisschen eine Familie wieder.
Ach, da hätte ich auch noch eine Folge von Books and Sports für dich. Einmal 500 Tage vor Katar und dann gibt's ein Jahr vor Katar, haben wir auch nochmal eine ganz tolle Folge mit Nathalie Amiri zum Beispiel geplant. Wenn es denn jetzt eben nicht die Karriere sein sollte, du bist ja breit aufgestellt, also du könntest jetzt auch noch einfach nur Mutter sein, hast aber auch noch einen Trainerschein, bald. Und damit schließen wir den Bogen. Du kannst natürlich auch als Expertin weiterarbeiten oder alles.
Ja, wir werden sehen. Ich habe ja auch noch ein noch laufendes Sportstudium in Richtung Trainingswissenschaften, Diagnostik. Wer weiß. Nein, es ist doch immer schön, wenn man sich breit aufstellt und ich wollte mich auch nicht festlegen, weil immer irgendwas passieren kann. Das habe ich auch in der Fußballkarriere gelernt, dass man nie sagt, in 2 Jahren bin ich da und da, sondern ich lasse es auf mich zukommen und dann wird das Schicksal mir den Weg weisen, wohin es geht. Und das Wichtige ist, dass ich meinen Spaß behalte. Schauen wir mal, wo ich in 10 Jahren bin. Aber bestimmt noch irgendwo im Sport, wahrscheinlich auch im Fußball. Aber wer weiß.
Und eins dann doch noch zum guten Schluss. Wie kriegst du das alles unter einen Deckel?
Durch eine ganz tolle Familie. Also ich bin meiner Familie unglaublich dankbar, auch der Familie meines Mannes natürlich. Also wir sind jetzt ja eine Familie, also das ist alles meine Familie. Ohne die würden wir das nicht schaffen. Es ist so, wie man das früher auch auf dem Bauernhof hatte, dass mehr Generationen zusammenarbeiten. Ich bin auch immer mal wieder bei meinen Großeltern gewesen und hatte da meine Zeiten, in denen ich groß geworden bin. Das ist sehr schön. Unsere beiden lieben auch ihre Großeltern und lieben Tante und Onkel. Und das ist schön, wenn man so zusammenarbeitet, die Kinder glücklich sind, wir sind glücklich und man kann irgendwie auch seiner beruflichen Leidenschaft noch nebenher nachgehen.
Den Schlusssatz hast du jetzt fast schon gemacht. Ich bin nämlich jetzt raus. Sag tschüss. Vielen Dank, liebe Almut Schuld, für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, danke schön. Erstmal auch vielen Dank fürs Begleiten im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören an die Zuhörer. Und ich kann eigentlich nur jedem mitgeben, sei jeden Tag glücklich. Und wenn du nicht glücklich bist, dann veränder irgendwas. Und am besten sind immer die Entscheidungen, wo das Bauchgefühl vorher schon positiv ist. Und dann wird es irgendwie gut werden.
Almut Schuld, dann hattest du ja wahrscheinlich, um da anzuknüpfen, auch direkt ein Weihnachtsgeschenk. Es gab doch dann irgendwann diese wunderbaren, ich glaube, Get It oder so hießen sie, diese Werbe-CDs für den Papa.
Nein, das haben wir nie gemacht. Also wir wollten ja auch nicht immer vorm Fernseher hocken. Also es war, dass wir wirklich mit Oma und Opa mal Fernsehen geguckt haben und mit unseren Eltern haben wir eigentlich jeden Abend Gesellschaftsspiele gespielt. Wir hatten so einen großen Schrank, der so groß war wie ein Kleiderschrank, wo ganz viele Spiele drin waren. Und das war dann tatsächlich sehr, sehr schön.
Ist das heute auch immer noch so?
Also es kann vorkommen, oftmals sitzen wir einfach zusammen und erzählen, weil ich mit meinen drei Geschwistern und meinen Eltern und mittlerweile mit vielen, vielen Kindern der neuen Generation immer was zu erzählen habe. Aber es wird auch noch gespielt, ob jetzt mit den Kindern oder auch so, wenn wir tatsächlich mal Zeit haben, dann wird hauptsächlich jetzt gerade was Schnelles, so Karten gespielt, irgendwie Doppelkopf oder Skat.
Dann tatsächlich Skat?
Ja, gern. So, auf dem Dorf sind ja Karten und vor allem Skat ist da schon sehr beliebt.
Und auch da ist es wahrscheinlich so, dass du nicht gut verlieren kannst?
Das stimmt schon. Aber auf so einem, also wenn es wirklich um die Gesellschaft geht und um den schönen Abend, dann kann ich mich auch etwas zurückhalten. Aber wenn wir dann solche Sachen machen, wie wir schreiben auch tatsächlich auf und es geht irgendwie um was, oder man schreibt auf und es geht auch nur um die Ehre, um den Tagessieg, dann packt mich dann doch der Ehrgeiz, ja. Aber das ist allgemein so gesetzt in unserer Familie, dass die meisten schlecht verlieren können, dann geht's hoch her. Aber es ist auch immer wieder schön.
Oh, ist dein Mann da genauso oder müssen wir uns jetzt Sorgen machen?
Ich glaube, mein Mann ist der bessere Verlierer. Es hat jeder seine Qualität.
Du hast vorhin gesagt, ihr habt euch über den Fußball kennengelernt. Wir wollen natürlich auch, weil in 3 Tagen geht die neue Saison los. Lass uns ein bisschen Werbung machen für die neue Saison. Klar ist, Wolfsburg wird Meister, Bayern Zweiter und Dritter.
Das ist alles schon klar, das finde ich gut. Deutscher Meister war ich jetzt schon seit einem bisschen mehr als einem Jahr nicht mehr. Das wäre schön. Ja, doch, nehme ich. Wer dann Dritter wird, das könnte spannend werden. Also Hoffenheim muss jetzt mal sehen, wie sie die Belastung mit der Champions League hinbekommt. Und dann hat man Potsdam und man sagt auch, Hoffenheim hat jetzt in der Vorbereitung echt ein bisschen Pech gehabt, dass sich wichtige Spielerinnen wie Paulina Krumbiegel beispielsweise verletzt haben langfristig. Und dann haben wir ja Potsdam und Frankfurt, die für mich Anwärter sind. Und Köln hat ja auch angemeldet, dass sie jetzt weiter oben mitspielen wollen, haben auch tatsächlich viele gute Spielerinnen und mit denen, ich denke mal, dass die sich streiten dann um den dritten Platz. Vielleicht ist auch noch die SGS Essen dabei. Die überraschen einen immer wieder, auch wenn sie viele Abgänge hatten, qualitativ hohe, dass sie dann wieder eine gute Mannschaft hinstellen.
Was ich dann immer noch komisch finde, ist, dass wenn du dann den Pokal holst, dass du da, ja, du hast den Pokal und das war's dann aber auch.
Das stimmt. Das ist bei den Männern ein bisschen besser, weil es da 2 beziehungsweise jetzt mittlerweile wieder 3 internationale Wettbewerbe gibt. Ja, dafür ist dann die Breite im Frauenfußball vielleicht noch nicht groß genug. Man könnte aber natürlich die Pokalsieger auch mit für die Champions League, für die Qualifikation einstufen. Obwohl es die letzten 7 Jahre jetzt ja so war, dass wir das waren mit dem Pokalsieg und wir waren ja sowieso international vertreten. Aber es wäre schon schön, wenn man damit direkt die Qualifikation inne hätte.
Ja, das habe ich ganz oft gedacht, weil es ja jetzt auch die Champions League ein bisschen aufgewertet worden ist. Die gibt's auch.
Nicht nur ein bisschen, ich finde sehr, sehr viel. Zum einen mit mit den Übertragungsrechten, die zentral vermarktet werden und dadurch auch tatsächlich mit DAZN einen Partner gefunden wurde, der das gut darstellen möchte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und zum anderen natürlich mit einer Gruppenphase, die jetzt dann auch noch mal ein paar mehr attraktive Spiele ermöglicht und nicht nur die letzten K.O.-Spiele in den Runden oder in den Jahren zuvor.
Guck mal, hätte ich nicht gedacht, dass du sogar so zufrieden damit bist, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil man klein anfängt. Also ich habe im vorigen Jahr mich einmal gewundert, da wollte ich dann in der Vorbereitung Champions League gucken, hieß es, das Spiel fängt um 15 Uhr an. Ja, und dann habe ich bis 14.59 Uhr und 50 Sekunden habe ich Teleshopping geguckt und dachte schon, was ist
teilweise
jetzt
bis 15.05 Uhr, weil man plötzlich vergessen hat, dass da noch irgendwie ein Wettbewerb vom Tennis oder vom Skispringen zu Ende laufen musste und man dann erst rüberschalten konnte. Also ich habe, glaube ich, beim Champions-League-Finale war das von der letzten Saison, da hat man mehr oder minder das erste Tor verpasst, weil ja Wasser zu schnell war für die Übertragung, ne? Hat man erst so spät rübergeschaltet. Das ist dann schon traurig, das auf jeden Fall. Aber ich bin ja frohen Mutes und ich bin auch ein optimistischer Mensch, dass DAZN das jetzt gut macht und damit dann die Leute auch begeistert. Ich hoffe auch tatsächlich, dass sie nicht nur so mit zwei Kameras vor Ort sind, sondern auch mit ihren Zeitlupen und vielleicht auch mit einer Hintertorkamera sowohl Tore als auch so Abseits und auch Fouls und so weiter auflösen können und man einen nahezu guten Standard wie bei den Männern hat.
Ach, da weiß ich ja jetzt schon, wer jetzt treue Podcast-Zuhörerin wird hier von Media and Sports. Denn, genau, zum Start der Champions League haben wir Maya Hummel, das ist die Produktionschefin von DAZN, habe ich dann zu Gast und mit der werde ich genau darüber dann sprechen. Guck mal, eine Hörerin ist uns schon mal sicher.
Da freue ich mich doch schon, da höre ich auf jeden Fall rein.
Wenn wir jetzt dann nochmal weg von der Champions League auf die Bundesliga, auf die Flyer-Alarm-Bundesliga, da passiert ja auch ein bisschen was.
Ja, es wird jetzt zum ersten Mal jedes Spiel übertragen. Man kann es bei Magenta Sport bzw. Eurosport und der ARD verfolgen. Und ich hoffe auch, dass der Produktionsstandard sich bei den Top-Spielen nach oben bewegt auf ein besseres Level, dass man tatsächlich die genannten Situationen auflösen kann, weil es für die Zuschauer irgendwie der Standard ist vom Männerfußball und den möchte man gern beim Frauenspiel auch. Und man muss auch sagen, wenn man nicht so viele Kameraperspektiven hat, dann sieht das Spiel auch langweiliger aus als im Stadion. Ja, und ich hoffe darauf, dass wir eine größere Reichweite generieren, mehr Leute in die Stadien locken, mehr Sponsoren für uns gewinnen und dass wir den nächsten Schritt machen. Das wäre echt wünschenswert.
Und wenn dann Corona auch mal bald irgendwie mal richtig vorbei ist, dass dann auch mal wieder mehr Zuschauer kommen?
Es wäre ganz toll, wenn es auch bei uns in die Richtung gehen würde, wie das in England geplant ist und auch in den Monaten vor Corona schon angedacht war, dass die Frauen in den großen Männerstadien spielen. Also wenn jetzt Beispiel das Derby Arsenal-Chelsea ist, dass auch der Verband guckt, dass es vielleicht in die Nationalmannschaftsabstellungsperiode der Männer liegt, wo keine Konkurrenz von der Premier League ist und man dann den Verein sagen kann, hey, unser Verein spielt aber trotzdem, ihr könnt die Frauen unterstützen bei Arsenal-Chelsea und dann kommt zum Derby und dann sind vielleicht 40.000 Zuschauer da, die genau das sehen wollen. Das wäre echt cool.
Für mich war der ideale Zeitpunkt immer sonntags morgens um 11 Uhr. Habe ich ganz oft damals FFC Frankfurt kommentiert und habe immer gedacht, Mensch, das ist eigentlich so die super Uhrzeit. Ich habe jetzt mit Rachel Rinas mal gesprochen vom FC. Die sagte, ja, für euch vielleicht ja, für meinen Biorhythmus wäre das jetzt nichts. Aber ich finde halt Sonntag 14 Uhr, da ist viel zu viel anderer Fußball.
Ja, das ist ein großes Problem. Auch die ganzen Amateurvereine spielen am Sonntag eigentlich 14 Uhr oder 15.30 Uhr. Das kenne ich auch von meinem Bruder, dass da die Anstoßzeiten sind. Und am Sonntag um 11 Uhr ist halt die Frage, wenn du um 14 Uhr die Spiele hast, sitzen die Leute dann noch vorm Fernseher und gucken sich das vorher an? Stehen die Leute überhaupt dann auf, weil sie am Samstag vielleicht eine Feier hatten? Kommen die Leute ins Stadion, auch wenn sie danach noch selber spielen? Also es ist immer so eine Sache, man ist, egal ob man Freitag, Samstag, Sonntag oder Montag spielt, ist man in Konkurrenz zur Männerbundesliga. Also man wird nie die perfekte Uhrzeit finden, aber man weiß, dass am frühen Abend und auch am späten Abend mehr Leute vorm Fernseher sitzen, um solche Sachen zu verfolgen. Das merken wir auch bei der Nationalmannschaft, dass du bei Turnieren, wo diese Anstoßzeit in den Abend festgelegt ist, deutlich mehr Zuschauer haben, als wenn man so bei einem normalen Länderspiel um 12 Uhr legt. Und ich muss auch sagen, für einen Biorhythmus, also ich bin jemand, der lieber am Nachmittag, am Abend spielt, als morgens um 11 Uhr. Ich mache das auch, aber es ist irgendwie ein bisschen komisch. Man hat immer das Gefühl im Fußball, dass die wichtigen Spiele abends, früher um 20:45, jetzt um 21 Uhr mit der Champions League sind, dann hat schon dieses Flutlicht immer eine sehr tolle Wirkung auf die Atmosphäre, dass man weiß, es ist jetzt irgendwie ein wichtigeres Spiel.
Andererseits ist diese Viertelstunde in der Champions League, mir fehlt die immer. Weil du merkst es schon, wenn du früh aufstehst.
Ja, also ich mag 21 Uhr auch nicht. Ich hätte am liebsten so 20:15 oder 20:30 auch in der Champions League. Ich finde es auch ganz ätzend. Ich überlege immer in der zweiten Halbzeit, wenn ich dann gucke, ist das Spiel jetzt wert, das zu Ende zu gucken? War es so gut oder war es das nicht? Ja. Aber ich würde es schön finden, wenn wir eine feste Zeit haben, jetzt mit dem Freitag 19:15 bei Eurosport. Das fand ich eigentlich ganz cool. Aber auch an einem Freitag ist es schwierig für Fans in die Stadien zu kommen, gerade auch bei Auswärtsspielen, weil du kannst nicht an einem Freitag als München-Fan nach Wolfsburg fahren, dann musst du dir Urlaub nehmen und so, und das ist dann auch irgendwie wieder blöd.
Wie hält sich denn die Waage bei dir?
Also es ist nicht egal, was kommt, aber ich gucke schon sehr viel, jetzt natürlich durch die Kinder eingeschränkter. Jetzt sind es hauptsächlich so Zusammenfassungen, Highlights, außer natürlich bei der Bundesliga, bei der Männer schaffe ich nicht immer pünktlich vorm Fernseher zu sitzen oder die Spiele zu gucken. Bei den Frauen spiele ich normalerweise selber, aber ich gucke da auf jeden Fall alle Highlights an und Spiele, die richtig faszinierend waren, wo es mir jemand auch empfohlen hat, gucke ich auch mal in das Real-Life-Spiel rein. Und so bei den Männern kommt es immer drauf an, was Champions League und so weiter läuft. Aber beim Frauenfußball gucke ich auch tatsächlich andere Ligen. Also gerade die amerikanische Liga hat von jedem Spiel auch eine Zusammenfassung, die englische auch. Da gucke ich rein. Bei der spanischen Liga am besten mit dem persönlichen Bezug. Deswegen bei Barcelona und bei Real Madrid, weil es ehemalige Mitspielerinnen sind, die da spielen. Und bei Italien habe ich auch eher nach den ehemaligen Mitspielerinnen so geguckt, was machen die. Aber dadurch guckt man viel in die Ligen rein, aber man findet ja selten eine Live-Übertragung, die dann auch ohne Geoblocking ist und so weiter bei den Frauen.
Kannst du dir denn da noch irgendwo was abgucken oder gibt's irgendjemand, wo du dir was abgeschaut hast?
Das kann man in jedem Spiel. Es gibt immer neue Situationen, wo man dann sagen würde, so würde ich es machen oder so würde ich es nicht machen, oder das hat er gut gemacht, das hat er schlecht gemacht. Da gibt es nicht eine Person, sondern ich gucke nahezu jedes Spiel unter der Prämisse. Es gibt auch Spiele, wo ich sie einfach nur gucke. Und normalerweise läuft immer der Sportler mit und schaut sich dann was ab. Und in meiner Position ist es in Deutschland nicht schwer, sich Vorbilder zu nehmen oder auch Torhüter zu nehmen, die man gerne anguckt. Alleine, wenn man schon unsere Nationaltorhüter nimmt mit Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen, haben wir super Torhüter, aber auch so in der Bundesliga. Ja, da kann man in jedem Verein schauen. Wir haben sehr, sehr gut ausgebildete Torhüter, die jedes Wochenende gute Leistung bringen.
Und manche sind sogar kleiner als du.
Bei uns in der Bundesliga, bei den Männern? Nee.
Jan Sommer, ist der nicht kleiner?
Nee, der ist ein bisschen größer, ist glaube ich 1,82. Ich bin 1,80. Also kleiner habe ich noch nicht gehört. Nahezu gleich groß, ja. Also dass bei uns in der Frauenliga viele kleiner sind als ich, das ist okay, das weiß ich auch.
Wir haben ja eben schon gesagt, Wolfsburg wird Meister, Bayern wird Zweiter. War natürlich auch viel Flachs drin, wenn wir das jetzt mal rausnehmen. Aber die beiden werden es dann letztlich wieder entscheiden. Und was ist bei euch jetzt alles anders geworden? Also auch für die, die jetzt nur zuhören, weil sie dich als Expertin geil fanden und gar nicht wissen, was jetzt in deinem Verein abgeht.
Also es wird sicher so sein, dass diese beiden Vereine den Meistertitel bei sich ausmachen. Die haben so andere Möglichkeiten gegenüber den anderen Vereinen, sind da auf einem höheren Level und haben auch den breiteren Kader. Da sind alle Spielerinnen Profis. Das ist bei den anderen Vereinen nicht so. Da sind viele noch dabei, die nebenbei arbeiten und den Fußball versuchen, komplett professionell zu machen. Das ist aber nicht das Gleiche, wenn man noch einen Zweitjob hat oder ein Studium oder eine Ausbildung oder man geht tatsächlich noch zur Schule. Und ja, bei uns hat sich jetzt ein bisschen was verändert, weil wir ein neues Trainerteam bekommen haben. Das ist in der Vorbereitung immer spannend, weil man sich neu kennenlernen muss, weil der Trainer oder das Trainerteam eine neue Philosophie mitbringt, weil es neue Spielerinnen gab, die dazugekommen sind. Das findet sich jetzt alles, aber es setzt sich so langsam ein Puzzleteil in das andere und es macht sehr großen Spaß. Wir sind ja sehr großen Enthusiasmus dabei und das ist das Wichtige, wenn man jedem ansieht, dass er Freude mitbringt und Freude auf dem Platz hat, dann kann nur was Gutes daraus entstehen und dann freue ich mich auf das Kräftemessen mit den anderen Vereinen.
Stellen uns erstmal den Trainer vor und dann kommen wir zu den beiden Top-Neuzugängen bei euch.
Ja, der Trainer ist Tommy Stroth. Der kam von Twente Enschede aus Holland, ist aber ein Deutscher, hat vorher auch beim SV Meppen trainiert, ist noch für die Bundesliga ein sehr junger Trainer, ist jetzt Anfang 30. Und hatte beim Trainergeschäft schon viel Erfahrung, ist auch mit Twente niederländischer Meister geworden und hat auch, glaube ich, vor 1 oder 2 Jahren da auch den Pokal gewonnen. Also war erfolgreich und immer sehr viel Fußball spielen lassen. Also er ist jemand, der auf die spielerische und kreative Komponente setzt und auf eine mit sehr viel Einsatz und auch mit sehr viel Mut und das finde ich schön. Das ist ja der attraktive Fußball, den man selber sehen möchte.
Und die beiden neuen.
Ja, Lena Lattwein und Tabea Wasmuth haben wir tatsächlich zwei sehr gute, aufstrebende Nationalspielerinnen verpflichtet von der Konkurrenz von der TSG Hoffenheim. Ein Mittelfeldmotor und eine Angreiferin, den sieht man bei, dass sie technisch super ausgebildet sind. Das sind alle Spielerinnen in Hoffenheim. Ich denke, dass da der Football Naut, also eine Trainingsanlage fürs Passspiel im Trainingszentrum eine sehr große Rolle spielt. Das ist einer der wenigen Vereine, bei denen die Frauen das auch regelmäßig benutzen dürfen. Und jede Spielerin aus Hoffenheim berichtet das und man sieht es einfach, dass es so Passmaschinen sind. Und das ist auch der Grund, warum Hoffenheim in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden ist. Sie haben vielleicht nicht die Spielerinnen, die namhaften Spielerinnen geholt, aber sie haben immer sehr gut ausgebildet und mit dieser Basisarbeit angefangen und das hat sich nachher ausgezahlt, weswegen sie jetzt auch für die Champions League qualifiziert sind.
Wer steht im Tor? Wir wissen, du warst einmal ja auch im Doppelpass eingeladen und hast abgesagt, weil du leicht angeschlagen warst. Hat der Trainer schon mit dir gesprochen? Rechnest du damit, jetzt wieder die unumstrittene Nummer eins zu sein und zu werden und zu bleiben?
Also ich kann jetzt am Wochenende in Potsdam noch nicht spielen. Ich habe immer noch mit meiner Fußverletzung zu tun. Ich hoffe, dass es nur noch, ja, eine Dauer irgendwie von 1, 2 Wochen ist, dass ich wieder spielen kann. Ich mache mir natürlich große Hoffnung zu spielen. Ich glaube, ich habe bis zu meiner Verletzung eine gute Vorbereitung gespielt. Ich habe mit dem Trainer noch nicht darüber gesprochen. Das ist jetzt auch nebensächlich erstmal gilt die volle Konzentration auf meine Rehabilitation. Und der Trainer wird es ganz sicher irgendwie kommunizieren, für was er sich entschieden hat und ob Gefühl stimmt oder ob es nicht stimmt. Aber es ist immer eine Entscheidung vom Trainer und wenn er sich auch anders entscheiden sollte, dann werde ich daran arbeiten, ihn vom Gegenteil zu überzeugen.
Du hast ja schließlich und endlich schon gezeigt, dass du zurückkommen kannst. Eindrucksvoll.
Ach so?
Ja, finde ich nicht.
Nicht.
Finde ich nicht. Finde ich schon. Also in der Vorsaison hatten dich ja viele schon tatsächlich schon abgeschrieben.
Ja, das stimmt. Das war auch ziemlich ätzend. Ich mochte das nicht, dass viele immer sagen, ja, aber jetzt mit 2 Kindern, dann kannst du auch nicht mehr Fußball spielen. Ah, ja, wenn immer alle anderen entscheiden würden, was man selber macht und was man selber schafft und nicht schafft, dann wäre das Leben doch langweilig. Und es ist schön, wieder auf dem Platz zu sein. Und ich hoffe, dass ich jetzt wieder an mein Leistungsmaximum rankomme. Da war ich auch in der letzten Saison noch nicht. Und dann, ja, will ich wieder meine höchsten Ziele verwirklichen. Ich möchte gerne nochmal für die Nationalmannschaft spielen. Ich möchte gerne bei einem Turnier dabei sein. Ich möchte gerne mit meinem Verein auf dem Platz stehen und die Titel gewinnen. Auch in der Champions League spielen und diese ganzen Sachen. Und das schafft man, wenn man einer der besten Deutschlands ist. Und das habe ich immer noch in mir. Das möchte ich gerne wieder zeigen. Auch wenn ich jetzt vielleicht schon 1-2 Jahre älter bin.
Die zweite Aufgabe ist der nächste Cliffhanger. Das war er ja schon fast, aber jetzt kommt vielleicht noch ein anderer. Mal gucken.
Cliffhanger. Ja, ich habe immer noch so diese Nachwirkung von Olympia und ich muss sagen, ich habe mich sehr darüber geärgert, was der Fußball für eine Rolle gespielt hat in dieser olympischen Diskussion, weil wir ja nicht mal geschafft haben, genug Spieler zu Olympia zu schicken für unsere deutsche Männermannschaft. Und das war so verwirrend und enttäuschend für mich, weil auf der ganzen Welt alle anderen Sportarten danach streben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und die Besten der Besten dorthin zu schicken und es auch noch Ersatzleute nominiert werden für, sagen wir mal, die Leichtathletik oder für Bahnrad oder so und die auch noch hoffen, dass sie ihren Einsatz kriegen und wir haben es nicht mal geschafft, den Kader voll zu bekommen und dann auch noch die Ersatzleute, die mitfliegen dürften, mitzuschicken und das ist für mich nicht der olympische Geist und das kann ich nicht verstehen.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.